Wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ja, Samuel hat es schon gesagt, wir machen weiter in der Epheserbriefreihe. Und wir haben die letzten zwei Sonntage ja das erste Kapitel uns angeschaut. Und wir haben gestaunt mit zusammen, wie groß und wie souverän unser Gott ist. Dass er uns erwählt hat, dass Gott uns erlöst hat, dass er uns mit Christus, dem ewigen, dem allwissenden, dem allmächtigen Herrscher, über das ganze Universum vereinigt hat, der nun in seiner ganzen Fülle in uns, seiner Gemeinde, lebt. Darum ging es die letzten zwei Sonntage. Wenn du das nochmal nachlesen willst, besuch unseren YouTube-Kanal oder hör unseren Podcast an. Also schön, das zu sehen, wie groß und wie herrlich Gott ist und dass er einen Plan hat mit unserem Leben, einen Masterplan. Aber wenn man das so hört, dann klingt das erstmal sehr gut, aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, dann kommt einem vielleicht auch mal die kritische Frage, vielleicht ist sie dir auch gekommen, ja, wenn das wirklich so ist, wenn es diesen allmächtigen Gott gibt, der einen Masterplan hat für unser Leben, der das Gute für uns will, warum ist diese Welt, und wenn du Christ bist, auch dein Leben als Christ, dann manchmal so schwer? Warum gibt es da so viel Böses drin? Warum ist die Welt dann nicht viel besser und dein Christsein viel leichter und leidloser und böse ärmer? Und deshalb geht Paulus darauf ein, weil ich glaube, das war früher bei den Ephesern genauso, dass diese Frage auf der Hand lag. Denen ging es ja auch nicht nur gut, stell dir mal vor, die hatten gar kein Internet. Ja, und dann mussten die irgendwie klarkommen mit dem Leben. Also, woher kommt das Böse? Wie sehr bin ich ihm ausgeliefert, dem Bösen? Und wie ist der Weg daraus? Das sind Fragen, die beschäftigen uns heute in der Predigt. Und darum geht es im zweiten Kapitel, auch in den ersten 10 Versen, die wir uns anschauen. Und wir lesen die mal aus Epheser 2. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Soweit unser Bibeltext. Und er startet ja ganz schön provokativ gleich am Anfang. Nachdem Paulus ja diesen großen Gott beschrieben hat, beschreibt er den Menschen, und das ist sehr ernüchternd gleich im ersten Satz, wenn er sagt, ihr wart nämlich tot. Ihr wart tot. Das ist schon eine krasse Aussage, oder? Ich meine, da kann man sich schnell mal in die Halsschlagader fassen und denken, nö, ich fühle mich noch ganz lebendig. Eigentlich lebe ich doch, oder? Was meint Paulus? Paulus greift hier einen Gedanken auf, der uns schon ganz, ganz früh in der Bibel begegnet, schon in den ersten drei Kapiteln der Bibel, wenn es um die Schöpfung und um den Sündenfall geht. Die Menschen damals, Adam und Eva, waren für das Paradies geschaffen, für das echte Leben, für eine Welt, in der es das Böse gar nicht mehr gab. Da hätte Paulus diesen Brief gar nicht mehr schreiben müssen, weil niemand auf den Gedanken kam, dass irgendwie was Böses überhaupt geben konnte. Man wusste gar nicht, was das ist. Es gab nur das Gute in dieser Welt, das Vollkommene, die völlige Liebe, die völlige Annahme. Nur das Gute. Und Gott hat den Menschen genau dafür gemacht, Adam und Eva. Da kam der Mensch zu seiner vollen Entfaltung in dieser Gegenwart mit Gott und in dieser perfekten Welt. Aber Gott hat damals auch schon gesagt, hey, mir ist es wichtig, dass wenn ihr mich liebt, dass das auch aus freiem Willen passiert. Und es gab diesen einen Ausweg aus diesem Paradies und Gott formuliert das so im ersten Buch Mose: Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also gab es diesen einen Baum und da durfte der Mensch nicht davon essen. Wenn er davon isst, dann musste er des Todes sterben. Und gemeint ist hier nicht nur der körperliche Tod. Also der Mensch, der wurde zwar dann seit diesem Sündenfall auch endlich und der Tod kam auch leiblich dann quasi in diese Welt hinein, in diese vormals perfekte Welt, aber es ist auch ein geistlicher Tod gemeint, eine Trennung von Gott. Genau das ist passiert damals. Wir Menschen sind auch heute noch, ähnlich wie damals im Paradies, für das Gute geschaffen, für das Vollkommene, für Gott, für die Gemeinschaft mit ihm, für seine Liebe, die vollkommen ist, nicht für eine unvollkommene Liebe, sondern für die vollkommene Liebe, für den vollkommenen Frieden, für die vollkommene Gerechtigkeit, für alles Gute. Das ist in unserer DNA drin. Und ohne Gott fehlt uns das Eigentliche. Da fehlt uns der Sinn, da fehlt uns das Ziel, die echte Liebe. Bildlich gesprochen haben wir ohne Gott so ein Loch in uns. Und ich habe mal all meine Kreativität in dieses Bild hineingelegt und einem Menschen gemalt. Und da symbolisiert das Loch. Das Loch, das in uns ist, weil Gott nicht mehr in uns ist. Das, wofür wir eigentlich geschaffen sind, diese enge Verbindung mit Gott, die ist zerrissen. Und das versteht die Bibel unter geistlichem Tod. Dieses Getrenntsein von Gott. Und diese Grundsehnsüchte des Menschen, wie Liebe, Anerkennung, Sinn, Bedeutung, Genuss, Lebensfreude, die eigentlich in Gott und der Freude an ihm ihre Erfüllung finden, die gehen plötzlich ins Leere. Und es müssen ja keine schlechten Sachen sein, mit denen wir versuchen, dieses Loch zu füllen. Ja, wir Menschen versuchen, das irgendwie zu füllen mit irgendwelchen anderen Dingen, die eben Sehnsüchte in uns ansprechen. Und es müssen ja nicht unbedingt schlechte Dinge sein, aber auch, selbst wenn es gute Dinge sind, können sie trotzdem dieses Loch nicht füllen. Ich habe so ein Beispiel gemacht, das ist ein bisschen abstrakt, um das so ein bisschen konkreter zu machen. Also ich liebe ja Bienenstichkuchen, vielleicht mögt ihr den auch, ich mag das, super leckere Kuchen. Aber der kann noch so lecker und noch so perfekt sein, er kann nicht mein Herz ersetzen, das mich am Leben hält. Und wenn Gott der ist, der uns Menschen am wirklichen, echten Leben erhält, ja, zu dem Leben, zu dem wir gemacht sind, dann kann kein Bienenstichkuchen der Welt, kein Genuss dieser Welt das füllen, was weg ist, wenn Gott nicht mehr da ist. Wenn wir Gott nicht in unserem Herzen tragen. Kein Lebenspartner kann das. Kein Geld. Kein Erfolg. Keine Liebesbeziehung, die wir uns vielleicht so sehr ersehnen oder in der wir vielleicht gerade leben. Keine Gaming-Session. Auch kein Urlaub. Und das meint die Bibel mit dem geistlichen Tod. Das, was hier in Vers 1 mit Sünde bezeichnet wird, im Epheserbrief, da steht das griechische Wort Hamartia und das kann übersetzt werden mit Zielverfehlung. Das Ziel verfehlt und genau darum geht es. Wir sind auf Gott hin geschaffen, er ist das Leben und ohne ihn verfehlen wir das Ziel. Also sind wir tot, geistlich tot. Aber Paulus sagt hier noch mehr, ohne ihn kommt es bei uns Menschen auch zu vielen Verfehlungen. Zu vielen Verfehlungen und Sünde, sagt er. Haben wir gerade gelesen in Vers 2 und 3, also wir verlieren auch den Maßstab dessen, was wir als gutes Handeln bezeichnen. nicht nur das Ziel verlieren wir auch aus den Augen, sondern auch das Leben, das wir jetzt leben, wie das gut gelebt wird. Weil ohne Gott bleibt letztlich die Maxime des guten Handelns dann eben nicht mehr Gottes Güte, nicht mehr seine Liebe, nicht mehr sein Gebot, nicht mehr seine Gerechtigkeit, mit der wir uns Menschen gegenseitig begegnen, sondern es gibt dann kein objektives Gut und Böse mehr. Und es ist alles subjektiv dem Menschen überlassen, was gut und böse ist. Und es unterliegt drei Einflüssen, drei Ursachen des Bösen, diese Welt. Und in der leben wir. Und deswegen ist es so wichtig, die anzugucken, weil die auch uns beeinflussen. Der Einfluss 1 sind weltliche Maßstäbe. Epheser 2, Vers 2, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Das sind Dinge, die versuchen, von unserem Herzen Besitz zu nehmen, Besitz zu ergreifen. Praktische Beispiele dafür sind eben Werte, die anders sind als die, die Gott uns wirklich gegeben hat. Und Werte vermittelt, das wird ständig. Das ist nicht so, dass du dich jetzt bewusst irgendwelchen Werten aussetzen musst, die gottlos sind oder die Gott nicht im Zentrum haben, sondern immer, wenn du irgendwelche Menschen triffst, dann, die Gott nicht im Zentrum ihres Lebens haben, dann triffst du auf Werte, die Gott nicht im Zentrum haben. Über Social Media, über Influencer werden irgendwelche Werte vermittelt. Über Filme, über Serien, über irgendwelche PC-Spiele, über Begegnungen mit Menschen, über die Eltern-Kind-Beziehung, über die geschwisterliche Beziehung, über Freunde, über deine Hobbys, über Menschen, die du vielleicht in einem Verein triffst, oder über irgendwelche politischen Gruppen, über das Nachrichten, über Comedy, über alles, alles, was uns begegnet. Immer werden irgendwelche Werte vermittelt. Die können jetzt gut oder schlecht sein, aber die werden uns vermittelt. Die prägen uns. Und all das sind Einflüsse in unserer Wertbildung. Es ist wichtig, dass wir das begreifen, weil uns das wirklich prägt. Es gibt keinen wertneutralen Raum. Egal mit was du dich beschäftigst, es ist nicht wertneutral. Gut oder schlecht, aber niemals neutral. All das sind Einflüsse auf unsere Wertbildung und das muss gar nicht schlecht sein, aber das muss auch nicht gut sein und das muss uns auch mal bewusst sein. Nur weil es jeder macht oder weil es sich gut anfühlt, muss es nicht gut sein. Weil genau diese Werte, die uns da prägen, haben andere Menschen auch geprägt, haben Konflikte vielleicht auch geprägt. Es ist dieselbe Welt, die durch diese Werte geprägt ist, die Kriege anfängt. In der Menschen diskriminiert werden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder irgendwo aus einem anderen Land kommen. In der Menschen geprägt werden von diesen Werten, die die Schöpfung kaputt leben, die Kinder im Bauch töten, die gemobbt werden oder mobben, die schlecht über andere reden, die in zerbrochenen Beziehungen leben, die in Familien leben, die kaputt sind, die andere verurteilen, die einseitig oder böswillig framen und so weiter. Genau diese Menschen, die sowas tun, werden von genau diesen Werten auch geprägt, denen wir begegnen auf Social Media, auf den Nachrichten, in der Welt, in der wir leben. Und als Christ ist es deshalb wichtig zu fragen, mit was fülle ich mich? Was lasse ich an mich ran? Und ich möchte das ganz deutlich heute Morgen sagen, ja, auch weil ich denke, dass Paulus das sagen will, dass es das gar nicht gibt, dass es neutral ist, wenn wir sagen, wir schalten jetzt mal ab vom Leben und schalten irgendeine Fernsehserie an oder so, was wir ja auch machen dürfen. Ich will ja nicht sagen, dass es von vornherein schlecht ist, aber wir sollten uns bewusst sein, dass das Werte sind, die uns prägen. Und die Frage ist, was darf uns prägen? Stell dir diese Frage mal ganz bewusst, was darf dich prägen? Und wie viel von dem, was du in dich aufnimmst, ist wirklich geprägt von dem Göttlichen, von dem, was die Bibel uns sagt? Was Gott dir sagen möchte, für das, was dich wieder zurückführt, was dieses Loch wirklich füllen kann, wirklich füllen kann. Zum Beispiel erkennst du ganz schnell, wenn es dir schlecht geht, was machst du dann? Zu wem gehst du? Dann spürst du dieses Loch vielleicht ganz besonders. Machst du deine Serie an und sagst, ich muss mich ablenken? Oder gehst du auf Knien zu Gott und klagst ihm dein Leid? Was machst du normalerweise? Lass uns nicht selber in die Tasche lügen und sagen, ach komm, die Welt, die prägt mich ja nicht. Ja, das prägt mich nicht. ich kann das machen. Das ist ganz neutral. Ich weiß ja letztlich, dass es nicht stimmt. Fülle, lass uns unser Herz mit Gutem füllen. Wer ist das Zentrum deines Lebens? Das ist immer wieder eine gute Frage. Mit was füllst du dein Herz konstant? Und was schafft ein Gegengewicht zu den Einflüssen, denen du auf der Arbeit begegnest? Oder im Verein oder den Einflüssen, denen du dich sonst aussetzt? Und wie viel von dem ganz praktisch führt dich zu Gott? Also, die weltlichen Maßstäbe prägen uns und unser Herz. Was prägt uns noch? Wir lesen weiter. Unsichtbare Mächte, Epheser 2, Vers 2. Und wart dem gefolgt, also ihr wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Böse Mächte. Ja, jetzt ist es spannend, gell? Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du böse Mächte hörst. Vielleicht denkst du dann irgendwie an Fantasy, an Herr der Ringe oder an The Witcher oder vielleicht an Halloween, das vor einer Woche stattgefunden hat und diese ganzen Hexen und Wahrsager und du denkst, vielleicht ist sowas mit bösen Mächten zu tun oder vielleicht denkst du an mittelalterliche Darstellungen, die wir in manchen Kirchengebäuden auch finden und in manchen Gemälden finden, wo dann so ganz hässliche, dämonische Wesen sind, die uns Menschen immer den Popo pieksen mit so einer Mistgabel. Vielleicht denkst du an sowas oder die uns in Kesseln kochen, böse Mächte. Was sind böse Mächte? Das alles ist da nicht damit gemeint. Was sind böse Mächte? Wenn wir den gesamtbiblischen Kontext anschauen, dann sehen wir, dass es diese bösen Mächte gibt, schon von Anfang an. Ich habe es gerade schon erwähnt, diese Sündenfallgeschichte. Da war diese Schlange da. Diese Schlange, die Eva verführt hat, die zu ihr gesagt hat, hey, Gott will eigentlich nicht, dass ihr so seid wie er. Er hält euch was vor. Er will nicht, dass ihr wirklich glücklich seid. Ihr könntet noch glücklicher sein. Ihr könntet noch freier sein. Es könnte euch noch besser gehen. Ihr könntet Gott haben und dann noch was viel Cooleres, wenn ihr diese Frucht esst. Ihr könnt euer eigener Gott sein. Ihr selbst könnt Gott gleich sein, wenn ihr euch nur Gott widersetzt und seinem Gebot widersetzt. Und dann schürt er Zweifel an Gott. Zweifel, die zum Ungehorsam anstiftet. Und das sehen wir nicht nur an dieser einen einzigen Stelle, sondern wir sehen es durch die ganze Bibel hinweg. Eine andere bekannte Geschichte, wenn es um bösen Geist geht, ist vielleicht die von Saul. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom König Saul. Und wo er sich selber dafür entscheidet, nicht Gott gehorsam zu sein und diesem bösen Geist Raum gibt in ihm, der den Neid auf David, der später König werden soll, noch größer macht, der ihn blind macht für Gottes Gebot, der denkt, er wüsste es besser als Gott selbst. Oder im Neuen Testament finden wir das auch, ne? Die bekannteste Geschichte da ist wahrscheinlich die Versuchung von Jesus. Ja, Jesus fastet 40 Tage und Nächte in der Wüste und dann begegnet er begegnet Satan ihm und versucht ihn und sagt, hey komm, du musst es nicht so schwer haben. Ich kann dir Nahrung geben, ich kann dafür sorgen, dass es dir gut geht. Du musst auch nicht für die Menschen sterben. Du musst auch nicht leiden. Du kannst doch auch so über alle herrschen. Und dann versucht er, den Sohn Gottes selbst in dieser Situation, in der er so viel gefastet hat, versucht er mit den Worten Gottes zu überlisten, indem er sogar Bibelstellen zitiert. Und sagt, Gott wird dich behüten und er wird dich tragen auch, und dann stürz dich doch vom Tempel, stürz dich darunter, dass die Leute das sehen, dass du Wunder tun kannst und dich dir zujubeln und dass du ihr König bist. Und mach das doch, nutze doch diese Kraft, die du hast, für deine egoistischen Ziele, zu deiner eigenen, jetzt kurzfristigen Verherrlichung. Es ist doch auch christlich, oder? Es ist doch auch gläubig. Du darfst dann über sie herrschen. Du kannst dann doch das gute Gesetz direkt durchsetzen jetzt. Du musst doch nicht leiden. Und dann geht es weiter im Neuen Testament mit vielen anderen Stellen, unter anderem eben auch dieser Stelle. Und was klar ist, ist, wenn wir die Bibel lesen, es gibt böse Mächte. Und wenn dieser Gedanke jetzt neu für dich ist, dann ist das vielleicht ein bisschen scary, aber ja, das fordert uns ja auch wirklich heraus, ne? Unser aufgeklärtes Denken fordert das schon heraus. Aber gleichzeitig ist es eine Erklärung für manches so ganz Schreckliche, was Menschen sich antun. Es gibt ja Dinge, die sind so schrecklich, dass wir uns manchmal fragen, wie kann ein Mensch sowas nur tun? Wie kann ein Mensch nur so gar kein Mitgefühl haben? Wie kann ein Mensch nur so egoistisch sein? Wenn wir rausbekommen, ja, was da gerade bei den Kriegen stattfindet und wie die Besatzer mit den Frauen umgehen von den besatzten Ländern, wie sie miteinander umgehen, wie sie mit Kriegsgefangenen umgehen. Und man dann manchmal denkt, wie können Menschen nur so schrecklich sein? Jetzt ist der Krieg ja an sich schon was Schreckliches, aber wie können sie nur so ihr Gewissen ausschalten? Böse Mächte, die da im Spiel sind. Aber das geht ja nicht nur im Großen, ja. Es geht ja auch im Kleinen, Alltäglichen. Dass es das Böse gibt, ist eine Erklärung für manche Blindheit gegenüber dem Guten, die wir vielleicht auch manchmal selber haben. Für manche Ausrede, die wir selber haben, wo wir Schlechtes versuchen, gut zu reden oder irgendwie zu vergleichen mit anderen, die vielleicht sogar noch schlechter sind. Oder wo wir blind sind gegenüber Ungerechtigkeit, wo wir versuchen, unser eigenes Leben zu leben und versuchen, wie mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen und den Leuten, die es schlecht geht, die nicht zu sehen, nicht, dass wir ihnen noch helfen müssten. Also ich finde es wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass dieses gibt nicht alles, was in deinem Kopf kommt, ist auch gut. Und es gibt diese Dinge, die in deinen Kopf kommen, die schlecht sind. Genauso wie der Heilige Geist gute Dinge, uns gute Gedanken gibt über andere und gute Impulse. Und wir können lernen, denen zu folgen. Die können unser Leben bereichern. Genauso können das Böse auch Gedanken pflanzen in uns, die schlecht sind. Und wir sollten uns manchmal auch hinterfragen, ist der Gedanke jetzt wirklich gut? Glaube nicht alles, was du denkst oder was in deine Gedanken kommt. Manchmal sind es schlechte Gedanken über andere, vielleicht deine Mitchristen. Manchmal sind es schlechte Gedanken über dich selbst, wo du dich selbst kleinredest oder wo das Böse dich selbst kleinredest, wo es dir einreden will, du bist gar nicht ein wertvolles, geliebtes Kind Gottes oder dass du ein wertvolles, geliebtes Kind Gottes bist, das ist überhaupt nicht wertvoll. Das ist gar nichts Kostbares oder solche Stimmen, die es gibt. Also Gedanken oder die Sünde verharmlosen, das sind Dinge, die der böse Geister bewirken können in uns. Und Paulus greift das dann später im Epheserbrief 6 nochmal auf, ausführlicher, deswegen werden wir da nächstes Jahr auch nochmal ausführlicher drüber reden, im Frühling, wenn wir da hinkommen zu diesem Kapitel. Aber es gibt diesen geistlichen Kampf, für den wir eine geistliche Waffenrüstung haben. Wichtig ist mir für heute, es gibt diese bösen Mächte und dieses Wissen kann uns dafür sensibilisieren, wie wir miteinander umgehen oder welche Gedanken manchmal auch über uns oder über andere in unserem Kopf kommen, dass wir die besser bewerten können. Jesus ist auch darüber Sieger, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber es ist auch, wäre auch falsch zu sagen, da sind wir völlig unberührt. Dann kommen wir zu dem dritten Einfluss. Und das ist die eigene Begierde. Die eigene Begierde. Epheser 2, Vers 3. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Das ist der dritte Einfluss, der schlecht ist für unser Herz. Kommen wir dann nochmal zu diesem Bild zurück. Gott hat uns ja so gemacht schon auch, dass wir das Leben genießen und das, was er uns schenkt, genießen und so. Aber es wird dann zur Begierde, wenn es zu einem verkrüppelten Genuss wird, ja, oder zu einer Wertverschiebung kommt. Also ich mache einfach noch ein paar praktische Beispiele. Essen ist ja was Gutes und man darf das genießen und soll das genießen. Aber wenn man das übertreibt mit dem Essen, wenn sich zu viel darum dreht, wenn das der Mittelpunkt wird unseres Lebens, dann ist es eine Begierde. Oder wenn sogar eine Alkoholsucht daraus resultiert oder irgendwie Völlerei oder so, dann wird das nicht gut. Genauso die Arbeit. Wir sollen bebauen und bewahren, dass der Schöpfungsauftrag und Arbeit ist was, was Tolles, ja, eigentlich etwas, was gut ist, was wir tun sollen. Und wir dürfen uns darin auch selber verwirklichen. Wir dürfen auch Erfolg haben. Das ist was Gutes. Im Beruf Erfolg haben ist ja gar nichts Schlechtes. Aber man kann das auch so machen, dass man es übertreibt. Dass plötzlich alles im ganzen Leben sich um den Beruf dreht. Dass man seine Gesundheit dafür opfert. Dass man eigene Grenzen nicht einhält. Dass man vielleicht das auf Kosten der Familie macht. Und ein abwesender Vater oder eine abwesende Mutter wird. Dass man nicht für seine Kinder da ist oder für andere Menschen oder Freunde oder für die Familie, weil einen das so einnimmt im Beruf. Oder weil der Glaube dann einfach zu kurz kommt. Man hat keine Zeit mehr für die Stille mit Gott. Keine Zeit mehr, um die Beziehung zu pflegen. Keine Zeit mehr, um in die Gemeinde zu gehen oder mitzuarbeiten oder sowas. Es dreht sich plötzlich alles nur darum. Und im Besitz ist es auch so. Gott hat uns einen Besitz gegeben und wir können das auch genießen. Und das ist was Tolles und wir können daran arbeiten, dass wir da mehr davon bekommen und dass wir das genießen. An sich ist das ja nichts Schlechtes. Aber wenn das zu etwas wird, was dein Gott wird, ja, was das Wichtigste, worauf du hinlebst, wo all deine Kraft oder das meiste deiner Kraft hingeht, dann ist es eben eine Begierde. Oder die Sexualität, ein wunderbares Geschenk von Gott, das er geschaffen hat für Mann und Frau in der Ehe. Aber wenn du anfängst, da mit zu spielen oder das zu deinem eigenen Lust zu machen, dass es nur um deine eigene Lustbefriedigung geht und außerhalb der Ehe, wenn das stattfindet, vor der Ehe oder außerhalb der Ehe, dann ist das nicht gut. Dann wird das zu einer Begierde, die da in dir überhand nimmt. Oder Freizeit und Spaß. Ja? Es ist ja cool, Freizeit und Hobbys zu haben und Spaß zu haben. Aber wenn das so wird, dass dein Hobby, das Computerspielen zum Beispiel, wenn das Zeit einnimmt, die du eigentlich fürs Lernen nutzen solltest oder für deine Beziehung mit Gott, oder wenn dein ganzes Denken sich darum dreht, dann ist es eben schlecht, dann wird es zur Begierde. Also der Maßstab des Genusses wird bei der Begierde plötzlich nicht mehr, was ehrt Gott und was tut mir gut und meinem Nächsten gut, sondern er wird zum Antreiber, dieser Genuss wird zum Antreiber und es geht nur noch darum, was ist gut für mich, was fühlt sich für mich gut an. Und das ist schon was ich in unserer Gesellschaft wahrnehme jetzt gerade. Vielleicht kennt ihr das auch, dass dieses Argument, das kann ja nicht richtig sein, das fühlt sich ja für die Person nicht gut an. Ja, der Maßstab dessen, was richtig ist, ist das Gefühl des Menschen. Wenn sich das nicht gut für dich anfühlt, dann kann es ja auch nicht richtig sein. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Oder das kann nicht Gottes Wille sein, das fühlt sich ja nicht gut an. Kennst du vielleicht auch aus deiner christlichen Bubble irgendwie. Wenn sich das nicht gut anfühlt, kann es nicht Gottes Wille sein. Und plötzlich wird das eigene Gefühl der Maßstab für richtiges Handeln oder dafür, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Und auch das ist Begierde. Begierde danach, sich gut zu fühlen. Wenn dir jemand sagt, im Glauben geht es darum, dass du dich gut fühlst, oder wenn du den Glauben so lebst, dass das Hauptziel, der größte Wert das ist, dass du dich gut fühlst, dann ist das nicht der Glaube der Bibel. Dann ist das Begierde. Glaube nicht alles, alles, was sich gut anfühlt, auch wirklich gut ist. Paulus sagt, daraus kann Böses folgen. Kann echt Böses folgen. Jesus selber, wenn er so gelebt hätte, dass er gesagt hat, Glaube und das Leben, da geht es hauptsächlich darum, dass man glücklich ist und dass es mir gut geht und dass es sich gut anfühlt, dann hätte er wenigstens weder gefastet, noch hätte er später ein Wanderleben geführt und diese Wunder getan, noch wäre am Kreuz gestorben. Sein Leben ging darum, für andere Menschen da zu sein und für Gott. Und das war der Kern seines Glaubens. Egal, ob sich das gut anfühlt oder nicht. Und hierbei geht es um die Frage, was ist Wahrheit? Lass ich Gott wieder in mein Herz? Und das bedeutet in der Ewigkeit vollkommenes Glück. Aber das bedeutet manchmal auf einer Welt, die von Gott abgefallen ist, auch, dass sich das nicht so gut anfühlt. Dass man anders lebt, als das Umfeld es lebt. Also, daraus kann Böses folgen. Ja? Also, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, weltliche Maßstäbe, Begierde, böse Mächte, die versuchen, unser Herz von Gott wegzubringen. Und Paulus schreibt dann Folgendes weiter. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Eigentlich haben wir Gottes Zorn verdient. Weißt du das? Du hast eigentlich Gottes Zorn verdient, weil er dich für was anderes geschaffen hat. Weil er heilig und vollkommen ist und wir ihm ungehorsam sind. Weil unser Egoismus und unser Handeln anderen schadet. Wenn du lügst, dann schadet es ja nicht nur dir, sondern schadet es auch anderen. Wenn du stiehlst, wenn du schlecht über andere Menschen denkst, wenn du über andere Menschen schlecht redest, wenn du andere Prioritäten setzt in deinem Leben, dann schadet das ja deiner Familie, deinen Kindern. Oder also schadet ja nicht nur dir selber, sondern anderen. Und es schadet Menschen, die Gott sehr liebt. Und weil Gott diese Menschen sehr liebt, deswegen ist er zornig. Und wenn es dir selbst schadet, dann wird er auch zornig, weil er dich auch sehr liebt. Du bist ihm nicht egal. Deswegen wird Gott zornig, weil du ihm nicht egal bist. Wenn Gott sagen würde, leb doch wie du willst, dann würde er dich nicht lieben. Du verstehst das vielleicht, wenn du eigene Kinder hast. Dann ist es dir nicht egal, wie sie leben. Und deswegen wird Gott zornig. Und aber was macht er mit diesem Zorn? Dem lässt er nicht einfach nur so seinen Lauf und verwirft uns und zerstört uns dann irgendwie oder er wendet sich dann nicht von uns ab, sondern er erbarmt sich und er ist gnädig. Wir lesen Vers 4 und 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und jetzt kommt nämlich diese gute Nachricht. Wir sind all dem nicht ausgeliefert. Wir sind dem nicht ausgeliefert, sondern er hat uns davor gerettet. Und deswegen redet er auch in der Vergangenheitsform, ja, in den Versen 1 bis 3, redet er in der Vergangenheit. Früher war das so. Jetzt habt ihr Jesus kennengelernt. Und es heißt nicht, dass diese Einflüsse euch nicht mehr da sind oder so. Das wäre falsch, wenn wir denken würden, na, ist eh nichts mehr da, ich lebe jetzt so, wie ich will. Aber es bedeutet, dass wir ihnen nicht ausgeliefert sind. Und wir sind ihnen im doppelten Sinne nicht ausgeliefert. In Vers 6 und 7 sagt Paulus dann, dass wir auf die Ewigkeit hingeschaffen sind. Dass wir diese ewige Erlösung mal haben. Und egal wie schwer das Leben jetzt ist, egal wie sehr wir leiden an diesen Dingen, egal wie inkonsequent wir da leben, weil wir es vielleicht nicht anders können oder weil andere Leute uns schlimme Dinge angetan haben oder antun. Sie können nicht siegen über uns. In der Ewigkeit werden wir erlöst. Und zwar nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir so schöne Christen waren, sondern wegen seiner Gnade, wegen seinem Erbarmen. Das ist der einzige Grund, was uns im Sterben Trost gibt. Sein Erbarmen, das ist das Einzige, das hält. Seine Gnade, die wir durch Glauben annehmen. Aber nicht nur für die Ewigkeit gilt diese Rettung, sondern eben auch in diesem zweiten Sinne, auch für heute. Gott beeinflusst uns heute schon mit dem Guten. Er ist stärker als alle bösen Mächte zusammen. Durch Christus hat er sie besiegt. Du kannst durch Gottes Kraft von deinen Bindungen loskommen, die dich vielleicht da halten. Von deiner Mediensucht kannst du loskommen, die dich da halten, weil Christus sie besiegt hat. Von deinem Drang, über andere Menschen schlecht zu reden, kannst du loskommen, weil Christus es schon besiegt hat. Von deinen Lebensweisen, die du sonst hast, kannst du loskommen, weil Christus hat gesiegt. Die weltlichen Maßstäbe, die müssen dich nicht mehr beeinflussen. Du kannst dahin kommen, dass du in Jesus, wirklich von Jesus beeinflussen lässt. Du kannst dahin kommen, dass du stark bist, dem zu widerstehen, den Werten und Maßstäben zu widerstehen, die vielleicht gegen das reden, was Gott möchte. Du kannst von deinem Egoismus loskommen und du kannst von den bösen Mächten loskommen. Die sind sowieso besiegt. Wenn Versuchungen kommen, kannst du ihnen widerstehen. Du hast die Kraft und das Potenzial dazu. Warum? Weil Jesus gesiegt hat. Das ist wichtig, dass du das weißt. Ich halte das für eine Kernerkenntnis, ja, vom Leben eines Christen. Weil wir kämpfen eben doch damit. Wir kämpfen eben doch damit. Es ist eben nicht so, dass wir jetzt schon im Himmel sind. Und viele von uns kommen irgendwann mal in Situationen, wo sie aufgeben zu kämpfen, wo sie denken, ich schaff's eh nicht. Und dann möchte ich dir zusprechen heute Morgen, du schaffst das. Die Kraft, die ist da, die liegt bereit. Ja, warum? Woher weiß ich das denn? Weil Jesus sagt, dass du schon gerettet bist und diese Rettung gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es ist vorbereitet. Dein Leben, in dem du das Böse besiegst, ist vorbereitet. Das Gute, das dein Leben bewirkt, ist vorbereitet. Und für mich, dich und mich gilt es, Stück für Stück zu entdecken, was das bedeutet. Und die Nähe Gottes zu suchen, jeden Tag. Aber das müssen wir auch tun. Diese Wege sind vorbereitet, sie sind noch nicht gelaufen, sie sind noch nicht gegangen. Das sagt Paulus nicht, dass wir ja schon am Ziel sind. Aber er sagt, dass sie vorbereitet sind. Und jeden Tag in deinem Leben, heute und an jedem Tag der nächsten Woche bis an dein Lebensende, sind die guten Werke vorbereitet. Ergreif sie. Ergreif sie jeden Tag neu. Und wenn du dich überwinden lässt von irgendwelchen von diesen Dingen, dann ergreifst du am nächsten Tag wieder neu. Ich habe ein Gebet für dich mitgebracht, da möchte ich ermutigen, das zu beten in der nächsten Woche, jeden Tag und wenn du es gut findest, darüber hinaus. Das Gebet geht so: Herr, schenke mir heute offene Augen für das Gute, das ich in deiner Kraft vollbringen darf. Zeige mir, was du für mich heute vorbereitet hast. Und dann sei den Tag über wachsam. Schau auf die Gelegenheiten, die sich dir eröffnen. Geh mit dieser Einstellung durch den Tag. Wo darf ich heute in der Kraft Christi Böses überwinden und Gutes tun? Wo darf ich Einflüssen widerstehen? Wo kann ich böse Mächten in die Schranken weisen? Wo kann ich mein Ego überwinden und andere über mich stellen? Meinen Genuss in guten Bahnen ausüben, anderen dienen? Wo kann ich das machen? Gott, zeige mir das. Und dann halte die Augen offen und dann tu es. Und dann lass uns da hineinwachsen zu reifen, gestandenen Jesus-Nachfolgern. Das ist doch das Ziel, oder? Das ist doch das. Dann wird das Loch gefüllt mit dem Guten. Mit dem Guten. Und das wünsche ich mir und ich wünsche es dir, dass wir da immer mehr hineinwachsen und in diesen guten Pfaden wandeln, die Gott für uns schon bereitet hat. Die schon fertig sind. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du Klartext mit uns redest, dass wir uns nicht einlullen lassen müssen und von dem, dass sowieso alles relativ ist und jetzt, wo wir dich haben, dann können wir hier so leben, wie wir wollen und ist sowieso alles Gnade, sondern dass wir wissen, da sind diese Einflüsse auf uns und die lassen uns, die gehen nicht spurlos an uns vorbei. Und ich bete einfach, dass du uns hilfst, in diesen guten Pfaden, die du uns vorbereitet hast, zu wandeln. Ich möchte dich bitten, dass du das verwirklichst in uns und dass wir immer mehr lernen, was das für uns bedeutet. Und dann erleben, wie du wirkst und wie du die Lehre in uns erfüllst, die niemand und nichts anderes füllen kann. Ganz praktisch, jeden Tag neu. Dir zur Ehre. Amen.
Segen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig, für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.